Ja, Jesus Christus, öffnet unsere Herzen und Sinne, dass wir uns auf dich ausrichten können, dass wir hinter uns lassen können, was uns von der Woche so umtreibt. Die vielen erfreulichen, aber auch die Dinge, die uns hart angegangen sind, dass wir uns neu und gestärkt auf die kommende Woche ausrichten können. Amen. Job, Matthias, wenn du mir die Präsentation gibst, bitte. Ach, ich stelle mir die Körbe hin und vergesse, das ist echt peinlich. Entschuldigung. Das ist ja echt peinlich, oder? Ja, Adam, genau, lachen ruhig aus da vorne. So ist es richtig. Vielen Dank fürs freundliche Erinnern. Ja, der Pharisäer und der Zöllner. So zumindest ist der heutige Bibeltext in vielen Bibeln überschrieben. Das ist eine recht kurze Geschichte, da ist man schnell, die hat man recht schnell gelesen. Auf der anderen Seite finde ich sie sehr, sehr herausfordernd, vor allem, wenn ich sie in Bezug auf mich selbst anschaue. Ich komme dann immer wieder an den Punkt, ja, wer bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Und deswegen bin ich auch zu dem Titel gekommen, mein Pharisäer und ich. Zunächst mal der Text. Ich habe heute die gute Nachricht-Version. Dann wandte sich Jesus, Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche, gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss die Geschichte. Ich sage euch, der Zolleinnehmer, der ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Es begegnen uns 2 Personen in der Geschichte, dazu der Beobachter, der die Geschichte erzählt und schließlich ich selbst. Und dem möchte ich heute Morgen mal ein bisschen nachgehen. Schauen wir uns mal den Pharisäer kurz an. Von ihm wird gesagt, er stellte sich vorne hin und betete. Die gute Nachricht fügt noch ein leise, die meisten anderen sagen, er betete bei sich selbst. Er stellt sich also nicht hin und brüllt es heraus, dass die ganze Tempelhalle hört, das wäre unangemessen gewesen. Er betet wie alle anderen um ihn herum. Vielleicht kennt ihr das aus Filmen oder von anderen Berichten, Juden beten laut, aber jeder gleichzeitig und für sich. Für uns ist es total ungewohnt. Ich kenne es aus verschiedenen Seminaren und Veranstaltungen und jedes Mal, wenn ich es erlebe, fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn alle gleichzeitig reden und beten. Zur Zeit Jesus völlig normal. Normalerweise hat man dreimal am Tag gebetet, das Morgengebet nach Sonnenaufgang, das Nachmittagsgebet ungefähr zu der Zeit, als im Tempel das Opfer dargebracht wurde, und eben das Abendgebet nach Sonnenuntergang. Das waren die normalen Gebetszeiten. Daran hat sich übrigens früher unsere Kirchenglocken auch orientiert. Ja, der Aufruf zu den Gebetszeiten. Dreimal am Tag. Und manchmal, wenn man in Jerusalem gewohnt hat, ging man eben zum Beten, meistens zum Mittagsgebet, in den Tempel. Wenn man woanders gewohnt hat, in die Synagoge, oder man hat eben da gebetet, wo man gerade war. Und wir haben Zeugnisse, also in Apostelgeschichte 3, Vers 1 heißt, Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Also es war für was völlig Normales, dass man in den Tempel gegangen ist, wenn man es einrichten konnte oder einrichten wollte, zum Nachmittagsgebet. Ja, natürlich. Ja, genau, danke schön. Wie gesagt, das war ja die ursprüngliche Idee des Glockenläuters, der Ruf zum Gebet. Und ich habe das so nicht mehr erlebt, aber natürlich, das ist noch nicht so lange her, dass das eine Rolle gespielt hat bei uns. Und das ist ja auch eine gute Sache.
Wurde eingeführt, als die Türken vor Wien standen und Europa bedrohte. Da ging dann durch ganz Europa der Aufruf, Abendgebet ist entscheidend. Tatsächlich sind sie an die Zeit nicht dicht an Wien herangekommen.
Jo.
Also Abendgebet 18 Uhr, Türken vor Wien.
Ah ja, okay, guck, auch wieder Westland. Sehr schön, vielen Dank. Also so ist eben auch der Pharisäer, es ist für ihn völlig normal, er geht wahrscheinlich zum Mittagsgebet und er sucht sich einen guten Platz vorne, er wollte gesehen werden. Und er hat aber gebetet, wie es üblich war. Und im Gebet erzählt er, wie er die Weisungen der Tora, also der 5 Bücher Mose, hält. Er gibt den 10., fastet 2-mal in der Woche. Wobei er da damit schon weit über das rausgeht, was eigentlich da steht. Er sagt, ich gebe sogar von dem, was ich bei anderen kaufe, gebe ich auch noch den 10. Das steht nirgendwo in der Tora. Das musste man gar nicht machen. Das war freiwillig. Und da dazu 2-mal in der Woche fastend. Das ist eine gewachsene Tradition gewesen. Die findest du aber nirgendwo im Alten Testament, dass man das tun sollte. Man hat am Versöhnungstag gefastet. Und das Fasten am 2. und 5. Tag, also von uns aus gesehen Montag und Donnerstag, rechnen wir vom Schabbat her. Und die verbreitetste Erklärung, warum man das gemacht hat, war, am 5. Tage soll Mose den Sinai bestiegen haben und 40 Tage später, am 2. Tag, ist er wieder herabgestiegen. Deswegen diese Fastentage. Diese Tage hat man dann besonders angesehen, geeignet für Fasten und Buße. Ist es gut, was er tut? Ja. Er ist ein frommer Mann und er gibt sich nicht mit dem zufrieden, das Gesetz irgendwie zu erfüllen, damit dem Ganze Genüge getan ist. So wie ich es letzte Woche gesagt habe, ja, Hauptsache ich habe mich an die Regeln gehalten, dann ist die Mission Himmel erfüllt. Nee, dieser Mann tut viel mehr. Er tut, was er gar nicht tun müsste. Und er ist ein dankbarer Mann, sagt uns der Text. Es ist ihm vollkommen bewusst, wie leicht man in schwierigen Zeiten auf die schiefe Bahn kommen kann. Ja, viele Christen kommen ja zu Fall, weil sie fünfmal gerade sein lassen, ja, ein bisschen lügen, ein bisschen betrügen, ein bisschen schummeln. Mal Seitensprung, so tragisch ist es doch alles nicht. Und dann wächst manchmal daraus auch Schlimmeres. Dieser Mann ist Gott dankbar, dass er davor bewahrt wurde. Und er ist sich bewusst, welches Geschenk es ist, nicht in diese Fallen getappt zu sein. Das ist der Pharisäer, ein wirklich frommer, gottesfürchtiger Mann. Ein Kind seiner Zeit erlebt seine Frömmigkeit so, wie viele andere sie auch gelebt haben. Und für den, der daneben steht und mitbetet, ein völlig normales Bild. Nichts Außergewöhnliches. Und dann ist da die zweite Person, dann ist da der Zöllner. Auch der ist ein Jude. Weil sonst würde er nicht in den Tempel gehen, um zu beten. Also nicht in die Tempelhalle, wo der andere auch ist. Er hat seinen Beruf gewählt, der scheinbar seinen Lebensunterhalt sichert, festes Gehalt, pünktliche Bezahlung. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich im Kopf habe, wenn ich an Zöllner denke. Aber zur Zeit Jesu waren Zöllner meistens keine einfachen Beamten, sondern es war ein Steuersystem, das ziemlich ausgeklügelt war. Und das war auch nicht einheitlich, das konnte von Provinz zu Provinz anders sein. Aber eigentlich sei das Steuersystem im Wesentlichen so. Wir würden das heute als Franchise-Unternehmen bezeichnen. Ja, der Staat verpachtet an reiche Männer oder an Großgrundbesitzer oder an die Gesellschaft das Steuerrecht für eine Region. Und für diese Pachten müssen sie im Jahr einen festen Betrag abführen. Ja, also wer die Provinz Judäa gepachtet hatte, musste eben was weiß ich wie viel Geld abführen. Und das mussten sie im Voraus zahlen. Und dann mussten sie gucken, wie sie ihr Geld wieder bekommen. Und dafür, also das waren unternehmerisch selbstständig tätig und hatten nichts mit dem Staatsbeamten zu tun, wie wir jemand beim Zoll heute denken. Und einer dieser Oberen, das könnte Zachäus gewesen sein. Weil Lukas 19 heißt, er war einer der obersten Zolleinnehmer oder Steuereinnehmer. Und dann kam die Ebene drunter, da haben die Leute beauftragt vor Ort, es könnte der Matthäus gewesen sein, bei dem steht, er saß an seinem Steuertisch. Dann hat er einfach einen Tisch aufgestellt und die, wo vorbei waren, die mussten bezahlt. Diese Unterebene machten die Lokale, die Einnahme vor Ort im Auftrag dieser Zollpächter. Und auch die waren selbstständig. Ja, die mussten auch einen festen Betrag abführen. Wir würden das heute als Superunternehmer oder im heutigen Diskussion vielleicht als Scheinselbstständigkeit bezeichnen. Die mussten die Summe abgeben und das alles, was sie eintreiben konnten, mehr eintreiben konnten, als sie abgeben mussten, das war ihr Gewinn. So wurde gearbeitet. Es ist also durchaus vorstellbar, dass ein reicher Jude, wie zum Beispiel Zachäus, die Steuerpacht hatte für eine bestimmte Region und dann Leute wie Matthäus für sich arbeiten ließ. Und weil es da eben darunter Leute gab, die der Versuchung des Geldes nicht widerstehen konnten, oder weil die Abgabe, die ihren der Obere gefordert hat, so hoch war, dass es gar nicht anders ging, als zu betrügen. Ja, manche können haben sie eben den Leuten mehr abgenommen, als sie sollten. Mit Sicherheit gab es da auch ehrliche Zöllner. Aber Geld ist für viele eine Versuchung. Und die Bibel nennt es dann Gier oder Habsucht. Und wenn ich der Versuchung erliege, dann werde ich vom Zolleinnehmer zum Dieb und zum Betrüger. Vermutlich haben wir es hier mit so einem Zolleinnehmer dieser unteren Ebene zu tun. Einem, der mal zu viel zugegriffen hat, ein ganz normaler Mensch, der für seinen Lebensunterhalt sorgt. Und als er die Tempelhalle betritt, da ist es ihm eher unangenehm. Ja, aber er geht in den Tempel, um zu beten. Der bleibt eher hinten stehen, wie auf dem Bild ja so ein bisschen sichtbar. Das fand ich ganz, ganz schön da dazu. So ein bisschen hinter der Säule versteckt. Und er betet laut, Und macht es mit Bibelzitaten, wie man das oft im Judentum getan hat. Mit Texten der Tora oder der Psalmen. Und hier findet man ein Wort, das könnte zum Beispiel aus Psalm 51 sein. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan vor dir. Der Zöllner ist sich bewusst, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und er spricht ein Gebet der Buße und der Reue. Soweit auch völlig normal. Und jetzt wird diese Geschichte aber beobachtet. Jesus erzählt diese Geschichte und die kann sich genauso zugetragen haben. In manchen Bibeln steht, es wäre ein Gleichnis, in manchen steht es nicht, ist diese Ergänzung nicht drin. Ich sehe das eher so auf der Ebene, die Geschichte, wie die Geschichte, wo Jesus sich hinsetzt gegenüber dem Opferstock und guckt, was die Leute reinschmeißen. Und dann das Schärflein von der Witwe, ihr kennt das vielleicht. Und so sehe ich diese Geschichte auch. Jesus hat da was beobachtet und bringt das als Beispiel. Zwei Männer kommen in den Tempel, um zu beten. Und der Beobachter, der nimmt einige Unterschiede wahr. Von außen, es sind beide sich bewusst, dass sie nicht gerecht sind vor Gott und dass sie Gott brauchen. Der eine drückt es aus durch Dankbarkeit, dass er nicht so geworden ist. Der andere drückt es dadurch aus, dass er seine Schuld bekennt. Der eine macht deutlich, was er alles leistet. Es gibt ja diesen Spruch, tue Gutes und rede darüber. Und das ist das, was hier passiert. Er stellt sich gut sichtbar hin, er stellt sich dar und präsentiert seine Frömmigkeit. Deswegen gibt es auch böse Zungen, die sagen, dass das mit dem zweimaligen Fasten gar nichts, zweiten und fünften Tag gar nichts mit Mose zu tun hat, sondern mit den Markttagen von Jerusalem. Da waren besonders viele Leute in der Stadt und wer fastete, konnte seine Frömmigkeit gut zeigen. Bisschen Bußgewand, bisschen Asche aufs Haupt, sah richtig gut aus, richtig fromm und fastig. Jesus kritisiert diese Praxis dann an anderer Stelle. Aber durch seine Selbstdarstellung, da belohnt der Pharisäer sich letztendlich selbst, indem er zeigt, guckt mal, was ich für ein Kerl bin. Der Bergpredigt sagt Jesus, wer es hinaus mit Posaun, was er Gutes tut, der hat seinen Lohn schon gehabt. Nämlich die Anerkennung bei den Menschen. Ja. Weil da standen mit Sicherheit Leute rum, die haben das respektvoll begutachtet, was das für ein frommer Mann ist. Aber so hat er keinen Anspruch mehr auf Lohn bei Gott. Der Pharisäer, der gibt seinen Lohn bei Gott her für die kurzfristige menschliche Anerkennung. Und Jesus sagt, ihr sollt euch aber Schätze im Himmel sammeln. Und das passiert beim Zöllner. Der will gar keine menschliche Anerkennung. Der ist eher versteckt. Ihm geht's nur um eins. Vergebung zu erlangen. Die Vergebung Gottes, die Gnade Gottes. Wie Menschen ihn sehen, ist ihm völlig unwichtig. Er betet genauso in der Masse, aber nicht aus Effekthascherei, sondern weil er in der Tiefe seines Herzens weiß, ich brauche Gott. Und der Beobachter, der erkennt den Unterschied. Viele von euch sind mit dieser Geschichte bestens vertraut. Und es scheint doch klar, wer falsch liegt und wer richtig liegt. Wer sich sieht, wie es Gott gefällt, und wer auf sich selbst sieht. Und es ist für uns nicht klar, wer ich bin in der Geschichte. Und das ist jetzt für mich die entscheidende Frage. wo komme ich eigentlich in dieser Geschichte vor? Jesus wendet sich an Personen, die glauben, dass sie so, wie sie ihren Glauben leben, es richtig machen. Vers 9, Jesus wandte sich einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Da finde ich mich doch ganz schnell wieder, weil ich glaube doch das Richtige. Ich glaube, dass Jesus Gott in Jesus Mensch wurde. Ich glaube, dass er für unsere Sünden ans Kreuz ging. Ich glaube, dass er für uns auferstanden ist, dass er zum Himmel gefahren ist und dass er eines Tages kommt, um zu richten. Und viele andere Dinge auch. Und ich lebe das so gut, wie ich kann, was die Bibel sagt. Und da stehe ich doch eigentlich ganz gut da, oder? Mein Problem ist, ich kenne diese Geschichte bestens und vergleichbare ebenso. Ich weiß, worauf es ankommt. Also ganz klar, ich bin der Sünder, der Zolleinnehmer, der Sünder, der sich an die Brust schlägt. Und jetzt wird es kompliziert. Heuchle ich den Zöllner, um nicht als Pharisäer dazustehen? Denn ich weiß ja, wer sich selbst erniedrigt und so weiter und so fort. Wie sieht es aber in Wirklichkeit in mir aus? Was sagt mir mein Denken? Sagt es nicht manchmal, ja, nee, du bist ein bisschen besser als die anderen? Was sagt mir mein Herz? Was sagt es mir, wenn ich da mal genau hinhöre? Oder um es mit Psalm 139 zu sagen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin oder auf ewigem Wege. Und ich sage und bekenne, bei mir gibt es diese Art von Pharisäer definitiv. Also den Pharisäer, der mir sagt, du bist Sünder, aber eigentlich bin ich mir gar nicht so vieler Sünden bewusst und ich bin mir bewusst, dass ich dennoch sündig bin und nicht vor Gott bestehen kann. Also stehe ich doch ganz gut da vor Gott, oder? Versteht ihr das Dilemma? Ich mache es doch richtig. Mein Problem, solange ich denke, dass ich besser bin als dieser Pharisäer, solange ist diese Geschichte noch nicht bei mir angekommen. Ich stehe immer in der Gefahr, mich über andere zu erheben und mich als besser oder als gerechter oder als gläubiger anzusehen wie andere. Oder woher kommen solche Gedanken in meinem Kopf oder solche Aussagen, ja, das ist aber ein Gläubiger, Frau oder Mensch. Der hat jetzt aber die Bibel in der richtigen Weise ausgelegt. Was ja ganz automatisch festlegt, dass die anderen es nicht richtig glauben oder nicht richtig lehren. Und dann muss ich mir schon die Frage stellen, wann verstehe ich endlich, dass es mir nicht zusteht, hier zu urteilen. Wenn ich eine solche Aussage treffe, auch wenn es nur in meinem Kopf ist, dann bin immer ich es, der die Maßstäbe setzt. Damit, wie ich Bibel verstehe und damit, wie ich biblische Texte lese. Und dann ist oft nur wenig Spielraum für andere. Und da bin ich genau in der Gruppe, die Jesus hier anspricht. Ich halte mich für gerecht, weil ich bin ja erlöst. Andere verachte ich. Tue ich natürlich nicht, weil ich verachte doch niemand. Nein, ich doch nicht. Ja, so harte Worte würde ich ja nie benutzen. Ich bin inzwischen so gut geworden, dass ich das so kaschieren kann und so freundlich verpacken kann, dass es gar nicht mehr auffällt. Die Verachtung für andere. Aber ich weiß eins. Selbst wenn es keinem Menschen auffallen würde, gibt immer welche, die kapieren das. Aber Gott fällt es immer auf und er weiß, wo ich mir meinen Lohn abhole. Bei anderen Mitmenschen oder wo ich mich selbst belohne, indem ich mir selbst auf die Schulter klopfe und mir sage, eigentlich bist du ein ganz guter Kerl. Was es braucht, ist echte Buße. Buße aus der Erkenntnis, auch ich kann falsch liegen. Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, von wir zu sprechen. Ich habe mich als Beispiel genommen, um jedem die Chance zu geben, in sich hineinzuhören und sich mir gedanklich gegebenenfalls anzuschließen. Denn es ist dein Herz, es sind deine Gedanken, die dich verraten, und es sind mein Herz und meine Gedanken, die mich verraten. Wenn wir Gottes Geist Raum geben, dann kann er uns entlarven. Ich möchte heute schließen mit der Frage, aber wo bist denn du in der Geschichte? Bei dem, der sich von vornherein für gerecht hält? Oder bei dem Sünder, der seine Unfähigkeit vor Gott zu bestehen erkannt hat? Oder bist du mit mir bei dem gefährlichsten von allen? Bei dem Sünder, der sich seiner Gerechtigkeit bewusst ist und diese nach außen kehrt und sie als Demut verkauft? Wo stehst du? Jetzt gleich im Lobpreis mit Tabea, im Gebet und im Psalm haben wir Zeit, das nochmal unser Herz zu prüfen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, sind manchmal harte Geschichten, die du erzählst. Geschichten, die uns an die Grenzen bringen, die mich an die Grenzen bringen. Geschichten, die mich hinterfragen. Herr Jesus Christus, lass es nie aufhören, dass wir neben Trost und Freude im Glauben uns auch hinterfragen lassen. Hinterfragen von dir, von deiner Geist, damit wir nicht auf Irrwege geraten, von denen wir denken, dass wir lange mit ihnen abgeschlossen haben. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Amen.